23 Kilowattstunden Speicher für die Photovoltaikanlage hier im Keller, das klingt nach maximaler Freiheit und Autarkie, oder? Aber nach ein paar Jahren Praxistest frage ich mich hier ernsthaft, war das eine gute Idee oder ist ein so großer Speicher einfach viel zu teuer? Hi, ich bin Nils und ich helfe dir hier auf dem Kanal, Entscheidungen rund um Photovoltaik und Wärmepumpen ohne Verkaufsdruck zu treffen. Daher zeige ich dir heute auch ganz offen, was ich rückblickend anders machen würde. Denn ganz ehrlich, ich würde nicht nochmal alles so exakt bauen, wie es hier jetzt gerade steht. Warum wollte ich überhaupt 23 Kilowattstunden? Einerseits, weil ich durch meinen YouTube-Kanal einfach super guten und günstigen Zugang zum Speicher hatte. Andererseits aber auch, weil ich eine Wärmepumpe betreibe, ein Elektroauto fahre und wir haben hier einen relativ hohen Verbrauch im Haushalt. Aber ich möchte ganz ehrlich sein, ich hatte auch einen Wunsch nach Unabhängigkeit. Auch das Thema Absicherung bei Stromausfall, um das zu zeigen, hat hier eine Rolle gespielt. Ich habe eine Technikbegeisterung, ganz klar, und ich wollte auch möglichst autark sein. Und natürlich spielt da auch ein bisschen dieses Gefühl mit, wenn ich schon Speicher habe, ja, dann doch richtig.
Und damit herzlich willkommen bei Sonnefrei Haus, dem Podcast rund um Photovoltaik, Speichersysteme, Elektromobilität und auch Heizen mit Strom. Und heute geht es um eine sehr zentrale Frage für diejenigen, die sich eine Photovoltaikanlage anschaffen wollen, nämlich die Speichergröße. Bis zu welchem Grad ist es sinnvoll, den Speicher zu erweitern? Und wann nutzt es eigentlich gar nichts mehr Speicher zu haben für die Wirtschaftlichkeit und auch für die Autarkie? Das wird jetzt hier Thema dieser Folge. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und wie immer findest du hier unten drunter in den Shownotes weiterführende Links, um für dich zu prüfen, ist eine Photovoltaikanlage sinnvoll? Da gibt es Checklisten auf meiner Wissensplattform. Die kannst du dir dort runterladen. Außerdem auch eine Checkliste zu den Preisen für eine Photovoltaikanlage. Was darf die eigentlich kosten? Und natürlich hast du hier unten drunter auch die Möglichkeit, mein Netzwerk zu nutzen, um dir unverbindlich eine Beratung für eine Photovoltaikanlage zu holen und auch ein Angebot machen zu lassen. Viel Spaß jetzt in dieser Folge.
Wie sieht es jetzt wirklich in der Praxis aus? Ist der große Speicher sinnvoll und wenn ja, in welchen Situationen eigentlich? Da wollen wir jetzt mal nach und nach drauf schauen. Also erstmal auf verschiedene Jahreszeiten drauf geschaut. Einmal hier bei mir sieht man, ich blende euch das ein, dass ich morgens da noch einen relativ vollen Speicher einfach habe. Das heißt, der wird über Nacht gar nicht richtig leer, weil er einfach so groß ist und der Verbrauch im Haushalt relativ gering im Sommer. Wenn ich jetzt also nicht mein Elektroauto nachts aus dem Speicher lade, komme ich aus der Nacht mit viel Kapazität im Speicher noch raus. Und das heißt, dass der natürlich auch relativ schnell wieder voll geladen ist. Und bei mir ist es jetzt so, meine Photovoltaikanlage von 2019, die läuft einfach weiter, speist ein, ich bekomme eine Einspeisevergütung. Bei neueren Anlagen sieht es da ein bisschen anders aus. Denn wenn du jetzt heute eine Photovoltaikanlage zum Beispiel ans Netz bringst, dann ist es so, dass die erstens eine Einspeiseleistung gedrosselt wird. Das heißt, 60% der installierten Anlagenleistung dürfen nur eingespeist werden. Und wenn du dann noch einspeist, wenn gerade der Strompreis an der Strombörse negativ ist, dann bekommst du erstmal keine Einspeisevergütung. Und das ist natürlich nicht so attraktiv. Deswegen denken ganz viele, ja, dann mache ich den Speicher doch noch größer. Dann habe ich ja noch mehr von meinem eigenen Strom gespeichert. Da möchte ich aber mit euch gleich drauf schauen, wirklich mal. Was passiert denn da eigentlich mit der Autarkie und auch mit meinen Einsparungen wirtschaftlich gesehen, wenn ich den Speicher noch erweitere? Also angenommen, ich würde jetzt einen 10 Kilowattstunden Speicher eigentlich noch haben und würde den auf 15 Kilowattstunden erweitern, auf 20 Kilowattstunden. Bringt das was? Da schauen wir gleich drauf. Schauen wir uns jetzt aber auch mal kurz an, was bedeutet das, wenn ich einen großen Speicher habe und warum könnte der groß sein? Ein großer Speicher macht Sinn oder ist sinnvoll, wenn du zum Beispiel bei Stromausfall abgesichert sein möchtest. Dann baust du dir mehr Kapazität, damit du immer ein bisschen Reserve hast und bei Stromausfall dann noch versorgt bist aus deinem Speicher. Das ist ein Grund, der spricht komplett losgelöst von der Wirtschaftlichkeit für einen großen Speicher. Außerdem, wenn du zum Beispiel dynamische Stromtarife nutzen möchtest, da sind ganz viele der Meinung, ja, dann brauche ich einen großen Speicher. Habe ich hier auch in der Praxis schon gemacht. Ich habe viel darüber berichtet. Man hat immer Lade- und Entladeverluste. Auch da gehe ich gleich nochmal mit ein paar Grafiken von der Stromspeicherinspektion drauf ein, wann das sinnvoll ist und wann man das vielleicht auch lieber vernachlässigen kann. Und was das System vor allen Dingen können muss, damit es mit dynamischen Stromtarifen wirklich sinnvoll genutzt wird. Ein weiterer Faktor, der die Speichergröße auch beeinflussen kann, ist die Leistung. Denn bei vielen Systemen ist es so, dass du eine C-Rate von 0,5 hast. Bedeutet, dass wenn du einen Speicher hast mit 10 Kilowattstunden an Kapazität, das ist das, was reinpasst in den Speicher, dann hast du die Hälfte an Lade- und Entladeleistung, also 5 kW, also Kilowatt in Leistung. Und das bedeutet, du hast zwar vielleicht einen 10 Kilowattstunden Speicher, der kann aber nur mit der Hälfte, also 5 kW, laden und entladen. Das ist also in gewisser Weise dann das Nadelöhr. So schnell fließt der Strom, bildlich gesprochen, wie aus der Wasserleitung. Wenn du aufdrehst, So schnell fließt der Strom aus dem Speicher raus mit 5 kW Leistung. Wenn du jetzt mehr Leistung haben möchtest, also du brauchst mehr Power, mehr Wasserausdruck aus der Wasserleitung, dann brauchst du teilweise auch einen größeren Speicher. Erhöhst du zum Beispiel auf 15 Kilowattstunden bei manchen Systemen, dann hast du eine Leistung von 7,5 kW. Und das kann dann interessant sein, wenn du hungrige Verbraucher hast, also große, leistungsstarke Geräte, wie zum Beispiel eine Sauna, die 7000 Watt, also 7 kW benötigt, dann kann das Sinn machen. Oder wenn du ein Elektroauto regelmäßig aus dem Speicher laden möchtest, dann brauchst du auch mehr Leistung. Wichtig, auch da schauen wir gleich nochmal drauf, ist wirklich die Leistung, also die Spitzenleistung wichtig oder eher die Effizienz. Ich nehme es schon ein bisschen vorweg, die Effizienz bei niedriger Leistung ist viel wichtiger, sich anzuschauen, denn das sind viele, viele Stunden. Kommen wir gleich nochmal ein bisschen drauf. Ja, ich hatte es gerade schon gesagt, bei mir ist es im Sommer so, dass der Speicher morgens oft schon dann noch voll ist aus der Nacht und schnell auch wieder aufgeladen ist. Schreibt mal gerne bei denjenigen, die schon eine Photovoltaikanlage betreiben mit Speicher, wie das bei euch so ist. Das sind meine Erfahrungswerte und das Tolle hier aber in der Community ist, also dass ihr euch hier ganz oft mit einbringt, hinterfragt, hier eure Ideen auch mit in die Kommentare schreibt. Und das ist so ein wichtiger Teil hier, eine Fundgrube für alle, die sich neu damit beschäftigen mit dem Thema, finde ich ganz toll, macht da gerne weiter und lasst mal eure Meinung hier, damit wir voneinander und miteinander uns da weiterbringen können. Das ist klasse. Zu dem Verbrauchsprofil, so nenne ich es mal, da ist es so, dass bei ganz, ganz vielen Menschen morgens eine hohe Leistung stattfindet und am Abend, also wenn der Backofen angemacht wird oder gekocht wird, bei manchen auch noch dann mittags vielleicht die Zeit des Kochens und aber morgens und abends besonders Lastspitzen. Und wenn ich jetzt aber ein Verbrauchsprofil habe, dass ich tagsüber zum Beispiel den ganzen Tag zu Hause bin und mein Elektroauto als Beispiel tagsüber mit Solarstrom direkt laden kann und nicht den Speicher nutze, dann ist es gar nicht so wichtig, dass ich eine hohe Leistung im Speicher habe. Es sei denn, es ist wirklich wichtig für mich, dass ich ganz schnell den Speicher aufladen kann zum Beispiel. Aber viel wichtiger ist die gerade angesprochene Performance, also die Effizienz des Systems, bei niedriger Last, denn wir haben ganz oft einen Grundverbrauch im Haus, der eher bei ein paar hundert Watt liegt. Und wenn das System bei ein paar hundert Watt Leistung sehr ineffizient arbeitet, dann ist es so, dass sehr viel der Energie einfach, naja, verloren geht sie nicht, aber in Form von Wärme dann an den Raum abgegeben wird. Und das ist natürlich ein Verlust, den man mit einberechnen muss. Und daher achtet am besten darauf, dass ihr ein System habt, was effizient ist und das auch bei niedriger Leistung noch diese Effizienz auch vorhanden ist. Das ist ganz, ganz wichtig, weil es einfach ein viel größerer Zeitraum ist in Stunden betrachtet und auch dann in Kilowattstunden über das gesamte Jahr. Als die kurzen Peaks, wenn zum Beispiel mal einmal in der Woche die Sauna angemacht wird mit 7000 Watt, dann ist das zu vernachlässigen im Vergleich. Ja, ich hatte ja gesagt, wir schauen uns verschiedene Jahreszeiten an. Gerade haben wir den Sommer angeschaut, jetzt mal einen Blick auf den Winter. Da ist es so, da muss man sich fragen, wie oft ist eigentlich im Januar, im Dezember der Speicher voll geworden durch die Photovoltaikanlage. Also bei mir durch die Photovoltaikanlage fast nie, weil es einfach so ist, dass wir hier einen großen Verbrauch haben. Die Wärmepumpe frisst da quasi jede Kilowattstunde, die auf dem Dach erzeugt wird. Wenn was erzeugt wird, muss man auch ganz ehrlich sagen, es war wenig im Januar. Ich blende das hier auch mal ein. Ist fast zu vernachlässigen, was da erzeugt wurde. Natürlich ist das ein bisschen zu pessimistisch gesagt, aber es ist bei dem Gesamtverbrauch hier ein Ehrentropfen auf den heißen Stein. Daher möchte ich auch nochmal auf die Speichergröße in diesem Bezug drauf eingehen, weil das oft thematisiert wird mit dynamischen Stromtarifen. Bei mir, ich nutze dynamische Stromtarife, da wird also das System aus dem öffentlichen Netz genutzt, um den Speicher zu laden, wenn der Strompreis niedrig ist. Und ich habe das gemacht und ich bin da insgesamt auf einen Durchschnittspreis von etwa 25 Cent pro Jahr gekommen. Und auch hier ist es super wichtig, dass das System effizient arbeitet, weil ihr sonst einfach immer Wandlungsverluste habt. Ich blende euch das hier auch mal ein. Ja, wir sehen hier einmal die Wirkungsgradverluste beim Speichern von Netzstrom. Ein sehr effizientes Batteriesystem. Da ist es so, dass wenn wir mit 4000 Watt davon ausgehen, dass es geladen wird, dann haben wir erstmal den Wandlungsprozess im Wechselrichter von Wechselstrom zu Gleichstrom, der dann in der Batterie gespeichert wird. Dann haben wir den Prozess, dass wir den Strom ja wieder rausnehmen wollen, also von Gleichstrom wieder auf Wechselstrom wandeln müssen und dann den Verbrauch bei etwa 200 Watt ist es so, dass da die Systeme sehr unterschiedlich performen. Wir haben dann hier einen Systemwirkungsgrad bei einem effizienten System von 78% und bei einem weniger effizienten System nur 63%. Was bedeutet das jetzt für dich? Das bedeutet, dass du dir klar machen musst, dass man 22% selbst beim effizienten System verliert sozusagen. Ja, das heißt, Der Preis, der muss schon wirklich sehr günstig sein, damit sich das rechnet. Auch dafür hat die Stromspeicherinspektion eine Übersicht. Die zeige ich dir auch einmal hier. Da sehen wir hier einmal eine Übersicht. Ja, so effizient muss die Netzstromspeicherung sein, damit sich das Ganze überhaupt rechnet und nicht ein Nullsummenspiel wird oder noch schlimmer wirtschaftlich total nachteilig ist. Und zwar brauchst du mindestens 67% Systemeffizienz, damit bei einem Preis beim Laden von 20 Cent hier zu sehen und beim Entladen bei 30%, damit das überhaupt sinnvoll ist. Und da siehst du hier die Unterschiede, wenn du mit 25 Cent zum Beispiel auflädst und dann aber bei 30 Cent den Strom aus dem Speicher nutzt, dann muss das System schon einen Wirkungsgrad von 83% haben. Ist alles hier dargestellt, sehr ausführlich. Wichtig ist, dass man das einfach ein bisschen bei seiner Auswahl des Speichersystems berücksichtigt. Und ich finde auch ganz, ganz wichtig, drauf zu schauen, ist das wirklich ein sinnvolles Szenario mit den dynamischen Stromtarifen? Ich finde, bei mir mit der Photovoltaikanlage, habe ich schon viel darüber berichtet, ist die Beobachtung immer dann, wenn der dynamische Stromtarif oder fast immer, in 90% der Fälle, wenn der Strompreis niedrig ist, habe ich durch die Photovoltaikanlage selbst genug Strom. Heißt also, ich werde das zum Beispiel bei uns im neuen Haus, wo wir ein System haben, auch natürlich im Kopf haben, aber erstmal ohne dynamische Stromtarife starten, weil ich einfach gemerkt habe, nee, für unser Nutzungsszenario ist nicht so sinnvoll. Schreibt aber auch da gerne ihr, die ihr schon ein System habt mit dynamischen Stromtarifen, wie das bei euch ist. Das sind hier nur meine Erfahrungen. Über diese Themen der Stromspeicherinspektion habe ich übrigens mit Dr. Johannes Weniger gesprochen, der das Ganze hier auch verantwortet hat, die Studie und das Video dazu. Das kommt jetzt bald auf meinem Kanal, ich schneide es gerade. Und dann bekommt ihr das auch mit, wenn dieses Video mit Johannes Weniger online geht. Fakt ist auf jeden Fall, der Speicher ersetzt im Winter nicht die fehlende Sonne. Und wenn der Speicher jetzt sehr groß ausgelegt ist, steht er unter Umständen halt je nach Nutzungsprofil ungenutzt herum, hat dich aber eine Menge Geld gekostet. Daher lohnt sich da mal ein Blick auf die Wirtschaftlichkeit von Speichern. Und ganz, ganz wichtig, weil das immer wieder in den Kommentaren auch steht, ich gehe jetzt hier nicht darauf ein, was passieren würde, wenn du das Geld nicht in Speicher investierst, sondern wenn du das Geld in ETF packst oder wenn du dich mit Aktien auskennst. Ja, natürlich, das sind die Opportunitätskosten, könntest du das Geld woanders anlegen. Darauf gehe ich nicht ein. Worauf ich jetzt aber eingehen möchte, ist, was passiert eigentlich, wenn du den Speicher in seiner Kapazität vergrößerst? Hat das wirklich den Effekt, die Auswirkung, den du dir wünschst, auf deine Autarkie und auch den wirtschaftlichen Effekt, also auf die Amortisation? Da zeige ich dir jetzt, wie du das ganz schnell einmal überschlagen kannst. Halten wir aber nochmal kurz fest, der Speicher sorgt grundsätzlich, wenn er größer wird, für mehr Autarkie. Und bis zu einem gewissen Grad ist da auch ein größerer Speicher sinnvoll. Will ich bei Stromausfall abgesichert sein, brauche ich auch einen etwas größeren Speicher. Will ich eine hohe Lade- und Entladeleistung haben, muss der Speicher auch eine gewisse Größe haben. Das klingt also erstmal alles gut und pro Speicher. Doch wenn ich heute die Gesamtkosten nehme und gegenrechne, wie viel Netzstrom man wirklich spart, also wie viel Bezug, dann wird es plötzlich weniger romantisch, weniger emotional. Denn dann schauen wir uns mal an, wie ist denn das eigentlich bei der Einspeisevergütung? Opportunitätskosten, habe ich gerade schon gesagt, wer das ganze Geld in ETF oder so anlegen möchte, der kann das natürlich tun. Das tue ich jetzt hier nicht. Also ich schaue mir jetzt hier die Durchrechnung einmal mit dem Strompreis und der Einspeisevergütung an. Und ich finde einfach technisch ist ein großer Speicher super faszinierend. Wirtschaftlich kann es eine ganz andere Diskussion nochmal sein. Und wir schauen jetzt mal genau darauf, auf die Zahlen und auf das Gerechnete sozusagen, ist das wirtschaftlich sinnvoll mit einem großen Speicher. Um da einen schnellen Überblick zu bekommen, ja, das ist jetzt ein Überblick, das nagelt mich nicht drauf fest, da geht es nicht komplett in jedes kleinste Detail, aber ihr bekommt sehr schnell ein Gefühl dafür, was bringt mir ein größerer Speicher bei Nutzung ohne dynamische Tarife jetzt in dem Fall und was heißt das auch wirtschaftlich und mit meiner Autarkie, wie sieht es da aus? Also ich gebe mal meine Daten hier ein, du kannst das ganz schnell für dich machen, den Link dazu findest du hier unten drunter, genauso wie auch Links zu meinem Netzwerk, um dich unverbindlich beraten zu lassen zu einer Photovoltaikanlage für ein effizientes System und einer Speichergröße, die zu dir passt. Nutz das gerne, alles hier unten drunter verlinkt, auch Checklisten auf meiner Wissensplattform Sonnefreihaus findest du da, kannst du dich anmelden und da diese Checklisten dann ausdrucken bzw. am Rechner nutzen und für dich prüfen, ist eine Photovoltaikanlage für deine Situation sinnvoll. So, jetzt schauen wir hier mal rein. Also Schnellanpassung, ich habe jetzt hier meinen Haushaltsverbrauch eingegeben, der liegt bei 4.990, also 5.000 Kilowattstunden. Unsere Photovoltaikleistung, die beträgt 8,8 Kilowatt Peak. Man kann hier noch nähere Angaben machen. Das Dach hier bei uns ist sehr steil, sogar noch steiler, eigentlich 50, 55 Grad sogar. Dann haben wir hier aber alles auf einer Dachseite, hier könnte man auch sagen Ost-West zum Beispiel, aber wir haben ein Dach, was Richtung Südwesten ausgerichtet ist. Hier nochmal die Größe, hatte ich eigentlich gerade eingegeben, hat er nicht übernommen. So, übernehmen. Dann kann ich sagen, wir haben einen Speicher. Ja, den haben wir hier. Und ich möchte jetzt aber mit euch gleich mal durchgehen, wie das aussieht, wenn man den erstmal auf Null lässt. Wärmepumpe, die betreiben wir hier, kann man auch mit reinnehmen. Wenn du keine hast, dann lässt es natürlich raus. Ich habe hier einen Verbrauch von 4.900 Kilowattstunden pro Jahr und Elektroauto, wir fahren 10.000 Kilometer pro Jahr, das sind etwa 2.000 Kilowattstunden, das passt hier so. So, dann haben wir einen Strompreis, der liegt bei 25 Cent. Und ich bekomme hier noch eine Einspeisevergütung von 10,45 Cent, weil meine Anlage von 2019 ist. So, jetzt seht ihr hier schon Folgendes. Und zwar können 25% des Strombedarfs ohne Batteriespeicher aktuell mit der PV-Anlage gedeckt werden. Und einsparen würden wir jetzt einfach nur mit einer Photovoltaikanlage und einem Wechselrichter schon 1257 Euro. Dann gibt es hier noch Informationen zur Wärmepumpe. Also 23% des Strombedarfs zum Heizen kann durch Solarstrom beigesteuert werden. Das ist schon fast ein Viertel, das ist ganz schön. Und wir können 1760 Kilometer pro Jahr solarelektrisch fahren. Das heißt, unsere Photovoltaikanlage erzeugt so viel Strom, dass wir 1760 Kilometer mit dem Elektroauto fahren können. Das ist natürlich abhängig davon, wann bin ich in der Lage, das Elektroauto zu laden. Steht das Auto den ganzen Tag zu Hause, weil ich zum Beispiel im Homeoffice arbeite, ist das natürlich höher, als wenn ich nachts lade, weil ich erst abends nach Hause komme. Wenn ich jetzt den Speicher dazu nehme, dann wollen wir mal schauen, wie sich das auswirkt. Also erstens, ich würde jetzt vorschlagen, bei dem Verbrauch, man kann mal auf 10 Kilowattstunden gehen. Und man sieht hier sofort, wir haben jetzt eine Autarkie von 41%. Also nochmal kurz, ohne Speicher, da waren es 25%. Mit Speicher von 10 Kilowattstunden Kapazität sind wir bei den 41% und sparen schon 1494 ein. Hier steigen auch die Kilometer, die ich mit dem Auto mit Solarstrom fahren kann. Und ich habe natürlich einen größeren Anteil für die Wärmepumpe an Solarstrom. Jetzt könnte man ja denken, okay, wenn ich den Speicher verdoppel, dann spare ich ja doppelt so viel und habe auch eine Autarkie, die doppelt so hoch ist. Aber ihr seht vielleicht, wenn ich den jetzt auf 20 hochziehe, wir merken uns einmal 41%, 1500 Euro etwa. Dann sehen wir mal, was jetzt passiert. Wir sind bei 45% nur. Wir haben also nur 4% mehr Autarkie gewonnen durch einen doppelt so großen Speicher und haben nur 60 Euro, wenn ich das jetzt gerade richtig gesehen habe, mehr gespart pro Jahr. Ich gehe nochmal zurück. 1494, also noch nicht mal 60 Euro. Und hier 1550 Euro. Das heißt, man gibt für 10 Kilowattstunden mehr Speicher eine Menge Geld aus. Und ich weiß, im Internet gibt es ganz günstige Speicher. Ich möchte gar keine Namen nennen, aber man findet sehr günstige Speicher, teilweise schon für 100 Euro pro Kilowattstunde. Das hieße also 1000 Euro mehr ausgeben. Aber auch das seht ihr ja hier, das dauert relativ lange, bis man das wieder drin hat. Ja, also 1000 Euro geteilt durch, was waren das jetzt hier, 55 Euro, 56 Euro. Dauert ein paar Jahre, bis man das dann wieder drin hat. Also schaut da ganz genau, was ihr wirklich an Kapazität euch einbaut und warum ihr es euch einbaut. Das finde ich ganz interessant. Also nochmal der Blick drauf, spielt ja gerne bei rum mit dem Solarisator. Hier ist super interessant, das mal zu prüfen. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel schon ein Angebot vorliegen habt, dann könntet ihr hier mit den Zahlen natürlich auch arbeiten. Also einmal zum Beispiel habt ihr eine PV-Anlage, die 15.000 Euro kostet, dann gebt ihr 15.000 geteilt durch 1.550 ein, kommt etwa 10 Jahre bei raus, ein bisschen weniger. Und wenn ihr jetzt einen kleineren Speicher habt, dann habt ihr natürlich auch ein kleineres Investment, also hättet vielleicht nur 13.000 Euro für die Photovoltaikanlage und dann würdet ihr das durch die 1.490 teilen und würdet sehen, was das für einen Effekt hat. Also ganz, ganz interessant. Schaut euch das gerne mal an. Super spannend. Und diejenigen von euch, die schon einen Speicher haben, schreibt es doch gerne mal in die Kommentare, wie groß ist euer Speicher und warum habt ihr den in welcher Größe gewählt und würdet ihr nochmal die gleiche Größe wieder kaufen? Denn bei mir ist es so, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich würde heutzutage darauf achten, dass der Speicher nicht zu groß wird, gerade wenn es wirtschaftlich bleiben soll. Ich würde ein intelligentes Energiemanagement definitiv auch von Anfang an mitdenken. Und vor allen Dingen würde ich eher in mehr PV-Leistung investieren, weil die Solarmodule aktuell recht günstig sind. Also lieber da mehr Leistung aufs Dach bringen, damit auch in den lichtschwachen Monaten, besonders im Winter, da einfach mehr Leistung vom Dach kommt und der Speicher Den würde ich so anpassen, dass er zu meinem Verbrauch gut passt. Für die Berechnung eurer Autarkie habe ich euch ja ein tolles Tool hier an die Hand gegeben, denke ich. Findet ihr, wie gesagt, hier unten drunter verlinkt. Und wenn ihr dynamische Stromtarife nutzen wollt, auch das könnt ihr natürlich bei der Planung berücksichtigen. Dann könnt ihr natürlich minimal ein bisschen mehr Speicher nehmen, übertreibt es aber nicht. Ihr seht, wirtschaftlich wird das sonst erstmal eher nachteilig sein, beziehungsweise ihr habt nicht den gewünschten Vorteil von einer Speicherverdopplung etc. Ich habe es euch gezeigt. Lasst uns aber gerne diskutieren. Ich würde auf jeden Fall heute wahrscheinlich weniger Geld in Kapazität des Speichers investieren, sondern mehr in die Systemintelligenz, so sage ich es mal, insgesamt und zusehen, dass ich zum Beispiel meine Verbraucher dann ansteuere, wenn der Solarstrom da ist. Und zukünftig werde ich meinen überschüssigen Strom in die sonnefreie Haus-Community geben. Was das ist, werde ich euch noch hier in Zukunft auf dem Kanal präsentieren. Bin ich ganz gespannt drauf. Dauert noch ein bisschen. Ich teste das gerade noch. Kommt gerne in die sonnefreie Haus-Community. Die ist kostenlos. Wir tauschen uns da aus und da habe ich schon die ersten Info zu der sonnefreie Haus-Community geteilt. Es geht um Energy Sharing. Ich möchte da eine Plattform ins Leben rufen, wo wir gegenseitig Strom sharen können. Das heißt, ich kann meinen Strom hier aus Niedersachsen nach Bayern verkaufen etc. Das klappt und es ist ein virtueller Handel.
Und das wird, glaube ich, super spannend in naher Zukunft. Folgt mir also gerne und lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Freue ich mich tierisch drüber. Hier unten drunter in den Shownotes findest du die weiterführenden Links zu den Checklisten und auch zu meinem Netzwerk, um dir ein Angebot einzuholen. Ich sage bis bald, sonnige Grüße, dein Nils.